Giesinger Bergfest. Löwenslänglich blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Wir sitzen in der U-Bahn. Die Türen öffnen sich. Wir sehen das Orange des U-Bahnhofs Silberhornstraße. Wir marschieren langsam die Rolltreppen nach oben. Kaufen uns vielleicht ein Wegbier. Trinken schnell aus. Marschieren die Tegernseer Landstraße entlang. Uns kommen unzählige Fans schon entgegen, die weiß-blaue Trikots, Shirts, Schals anhaben. Wir öffnen die Tür, einer unserer Lieblingsborzen. Und dann sitzen da drei Leute am Tisch. Und plötzlich sagt einer: Servus und herzlich willkommen zum Giesinger Bergfest, Folge 5 des Löwenstammtisch. Ich grüße euch.
Wahnsinn.
Ich kann einfach nicht an mir halten, gell?
Man sagt doch immer, der atmosphärische Einstieg ist es.
Als wäre ich dabei gewesen. Das war jetzt so bildlich. Ich habe gleich Lust auf ein Bier.
Ja, in diesem Sinne begrüßen wir euch ganz herzlich zum Löwenstammtisch. Prost zusammen, macht euch ein Bierchen auf. Die Löwenstunde hat angefangen. Ich muss dazu sagen, die beiden, Alex und Anja, wussten nicht Bescheid über diesen Einstieg. Wie geht's euch jetzt damit?
Ja. Nachhaltig traumatisiert. Nee, wir haben uns gerade fragend angeschaut, aber war doch ganz gut, oder?
Ja, ich habe mir auch gedacht, was tut er jetzt da? Aber ich fühle mich quasi am Biertisch sitzend.
Das war der Plan dahinter. Stammtisch-Feeling nach Ostern, nachdem der Löwe dem KFC Uerdingen 3 Eier ins Nest gelegt hat. Und ich glaube, wir sind extrem gut drauf. Also wenn das nicht ein Löwenwochenende war, was denn dann?
Besser geht's nicht. Wahnsinn, ja.
Es ist eigentlich so schön, um wahr zu sein. Ich weiß gar nicht mehr, wer das von uns gesagt hat. Alex, ich glaube, du warst das in unserem Privatchat. Das ist ein Spieltag für 60 und das Kuriose dran ist, sogar 60 spielt für 60.
Das ist die Nachricht, ja, genau. Wahnsinn. Hätte nicht besser laufen können. Sogar Dresden und Rostock nehmen sich gegenseitig die Punkte ab und plötzlich träumen wir alle wieder so ein bisschen.
Das ist jetzt dann die nächste Frage, die wir gleich stellen müssen. Wer träumt denn wie intensiv? Lass uns mal ganz kurz nochmal auf Spieltag 30 der dritten Liga einen Blick werfen. Die Ergebnisse, klar, der Löwe gewinnt 3-1 in Lotte gegen Uerdingen. Das ist ja immer noch so ein, naja, Kuriosum. Aber dann parallel, Ingolstadt verliert in Magdeburg 0-2. Der SC Verl verliert gegen Duisburg 1-2. Wien, Wiesbaden und Saarbrücken, gerade noch so am Spielende noch der Ausgleich, das geht 2-2 aus. Und dann teilen sich am Sonntag Dresden und Rostock die Punkte. Und das hatte dann das Kuriosum perfekt gemacht, denn von den Top 7 Teams der dritten Liga gewinnt nur 60.
Sensationell, richtig kurios. Da hätte ich eigentlich meine beiden Beine dafür ins Feuer gelegt, dass das nicht so kommt dann. Normal verlieren wir da immer.
Ja, ja, ist wirklich so. Also ich dachte mir auch so irgendwie, naja, du hast ja dann, ich habe den, ich weiß nicht, wenn ihr die Löwen guckt, aber ich mache den Konferenzalarm an, damit es halt sofort aufploppt, wenn was passiert. Und natürlich schaut man dann so ein bisschen auf die anderen Spiele. Und nach der ersten Halbzeit hat es ja schon gut ausgesehen. Und dann, es fallen ja immer wieder Tore. Und dann dachte ich mir, naja, okay, aber da passiert ja noch was. Jetzt schaut es dann schön aus, aber da passiert ja immer noch was. Und dann dreht da noch einer das Spiel und dann fliegt da vielleicht noch einer vom Platz. Nee, ich bin nachhaltig auch traumatisiert in meinem Verständnis des Fußballs, weil es kann doch gar nicht sein, dass alles für 60 spielt und 60 auch noch gewinnt.
Ich habe das Handy tatsächlich weggelegt.
Ja?
Weil immer wenn ich, also ich war nicht, also ich war unterwegs in Ringsburg und ich habe auch irgendwann, also bei Hansa gegen Dynamo habe ich das Handy dann weggelegt, als es so lang 0-0 stand, dann habe ich mir so gedacht, okay, wenn du es weglegst, dann passiert vielleicht wirklich nichts mehr. Aber wenn du jetzt hinschaust die ganze Zeit, dann ploppt da irgendwas gleich auf. Okay, dann setzt sich einer vorne ab. Aber meine Güte, das wäre jetzt nicht die Tragik gewesen. Aber in der Regel mache ich das sehr oft so, dass ich mein Handy dann weglege, weil ich das nicht beeinflussen möchte mit meiner schlechten Aura, dass die anderen dann gegen uns spielen.
Ich wusste gar nicht, dass du so abergläubisch bist, liebe Anja.
Ich schaue auch keinen Elfmeter an.
Also wenn du das die letzten 8 Jahre gemacht hast, dann war das ziemlich erfolgreich. Da haben wir in der letzten Folge übrigens, das haben wir kurz angesprochen, der Löwe ist ja mittlerweile unbesiegbar vom Elfmeterpunkt.
Ja, ich kann das nicht anschauen.
Man sollte meinen, dass deine Nerven gestählter sind als Löwenfan.
Es ist einfach immer die Angst.
Aber den Aberglauben hab ich mittlerweile auch, muss ich sagen. Ich war beim 4:0 gegen Halle, habe ich nicht schauen können. Offensichtlich lief es ganz gut. Und jetzt habe ich die erste Halbzeit gegen Uerdingen nicht schauen können. Schauen den Live-Ticker, fällt gerade das 3:0, Seitfallzieher Mölders. Okay, läuft auch wieder. Dann schalte ich ein zur Halbzeit. Und da keine 5 Minuten fällt das erste Tor für Uerdingen. Da wollte ich fast schon wieder ausschalten.
Aber das ist wirklich so
trotz typisch, meiner Anwesenheit haben sie gewonnen.
So geht's mir auch. Bei dem Blitztor von Staude bin ich gerade von Neuhausen nach München, nach Milbertshofen gefahren und habe noch gesagt, fuck, ich komme zu spät zum Anpfiff. Ja, Gott sei Dank war ich zu spät. Ja. Weil das, also ich bin mir sicher, wenn ich auf der Couch hocke, da fällt es nicht.
Ja. Ich hatte mal die Anwandlung, muss ich mal erzählen, zu Zweitliga-Zeiten noch, mich vor den Fernseher zu stellen, wenn ich nicht im Stadion war, weil ich dran geglaubt habe, fest, felsenfest, dass sie besser spielen und erfolgreicher spielen, wenn ich denn vor dem Fernseher stehe, weil ich, wenn ich mich in die Couch fläze, dann fläzt sich möglicherweise auch die Mannschaft, sinnbildlich gesprochen, auf dem Platz. Es hat nicht funktioniert.
Ich stelle es mir gerade. Ich bin ja ein sehr, sehr bildreicher Mensch. Das heißt, wenn du mir das jetzt erzählst, dann stelle ich mir das so in Gedanken vor, wie du da vor deiner Couch stehst.
Ja.
Oh Gott.
Also kann man machen, muss man aber nicht.
Nein, lass uns mal ganz kurz nach Lotte gucken, denn volle Lotte hat der Löwe die 3 Punkte mitgenommen und da müssen wir eine Person gleich mal hervorheben.
Ailton.
Ja, Ailton. Ja, Ailton war auch da und hat natürlich eloquent, wie wir ihn kennen, die Situation beschrieben und seine Zeit in Uerdingen. Im Grunde gefühlt hat er nicht eine Frage wirklich beantwortet, sondern ja, einfach Ailton-Deutsch gesprochen. Aber sympathisch. Sympathisch und seine Körperform ändert sich auch nicht mehr. Nein, ich wollte auf Semih Belkahir eingehen, denn dessen Vertragsverlängerung hatten wir zuletzt, die ist ein bisschen durchs Raster gefallen, es tut uns voll leid. Aber der Kerle, ich glaube, es gibt keinen, der sich nicht freut, dass er wieder genetzt hat. Und ich glaube, ich spreche für uns drei, wenn ich sage, der Kerle macht Spaß und überrascht mit seiner Abgeklärtheit.
Ja, überrascht vor allem. Mhm. Also ich hatte ihn überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Er war ja lange verletzt, Kreuzbandriss. Und vor seinem Kreuzbandriss war nie so wirklich in Erscheinung getreten. Er kam ja vom VfR Garching aus der Regionalliga, wenn ich mich recht erinnere. Und mit dem Ruf kam er ja auch an. Junger Regionalligaspieler, ja, Ergänzungsspieler kann man reinwerfen, wenn es eng wird. Aber dass sich der jetzt so entwickelt und fast schon zum Abwehrchef geworden ist, ist echt extrem erstaunlich.
Auf alle Fälle eine sehr gute Vertragsverlängerung. Also ein wichtiger Meilenstein und ganz ehrlich, dem traue ich viel zu, weil die Abgeklärtheit, die er schon hat, die gibt Sicherheit. Er ist groß und kopfballstark. Das ist ja auch noch so ein Thema gewesen, wo man immer so ein bisschen unsicher war oder so ein, zumindest ging es mir so, wenn da hohe Bälle kamen, so dieses kurz zusammenzucken, kommt da einer hin. Aber auch in der im Zusammenspiel mit Niklas Lang. Also,
ja,
das war natürlich, also, das können immer Fehler passieren. Ne? Das sind ganz junge Burschen. Aber dafür, dass es zwei extrem junge Innenverteidiger waren, sah das über weite Strecken sehr, sehr gut aus.
Belkahir ist offensiv auch extrem stark im Kopfballspiel. Also das Kopfballtor jetzt war auch wieder so ein Beweis dafür. Mich erinnert, er ist jetzt ein großer Vergleich, aber im Kopfballspiel erinnert er mich so ein bisschen an Mats Hummels in seinen besten Zeiten, so WM 2014. Mit einer Wucht, mit einem extrem guten Timing beim Kopfball. Das ist schon echt sehr gut.
Ja, total. Was mich am Wochenende so zusammenzucken ließ, waren die Nicklichkeiten in den Situationen mit Richie Neudecker. Ich hatte kurzzeitig richtig Angst um seinen Knöchel. Weil der tut der Mannschaft nicht nur gut, sondern der ist eigentlich der offensive Dreh- und Angelpunkt. Wir haben schon mal über einen Dennis Dressel gesprochen, der die Sechserrolle insgesamt ja sehr stabil macht, aber auch über einen Daniel Wein, unauffällig, aber Dreh- und Angelpunkt und Sicherheitsschranke, möchte ich fast sagen, im Mittelfeld, offensiv wie defensiv. Aber die die Spielintelligenz, die Technik und auch das Durchsetzungsvermögen eines Richie Neudecker, wenn das im Saisonendspurt wegfallen würde, schwer. Würde sehr schwer wiegen. Aber Gott sei Dank ging es ja weiter für ihn. Da kann man nicht mehr dazu sagen, oder?
Nö.
Ist mir nur gerade noch so eingefallen. Aber jetzt müssen wir über den Super Sascha reden, den Mega Mölders, wie wir gelernt haben in der Aufstiegssaison. Den müsste man erfinden, wenn es ihn nicht schon geben würde. Mal abgesehen davon, dass sein Kopfball, wo er gefühlt 2 Meter in der Luft steht, einfach auch schon wieder wunderbar getimt war. Natürlich wurde er auch alleine gelassen, aber auch den musste er erstmal so wunderbar neben dem Pfosten platzieren. Ja, und das gute alte Sprichwort oder der Witz des jetzt Kaufmann Brasilianer, es gibt Mölderinho.
Mölderinho, ja.
Dieser Seitfallzieher. Jeder von uns hätte sich wahrscheinlich alles gebrochen.
Tor des Monats.
Ja, wenn er schon beim letzten Mal übergangen wurde, macht er halt noch ein.
Übergangen, gutes Stichwort. Mölders muss mit, sage ich nur. Hashtag Mölders muss mit. Wenn der nicht zur EM fährt, dann weiß ich es ja auch nicht.
Ja.
Wir reden ja gerne über unseren WhatsApp-Chat-Verlauf. Und ja. Alex war's, der dann Mölders muss mit als Hashtag reingeschmissen hat. Und ich glaube nicht, dass du die Antwort von Anja und mir abgewartet hast, sondern der nee. War dann schon gesetzt.
Der war raus, gell?
War raus.
Der war schon weg. So viel zum Thema. Ja, wir sind ein Team. Nee, ein Alex, der kann auch mal mit seiner niederbayerischen Art richtig mal vorne brechen.
Klar, natürlich.
Ja. Aber
ich musste ja dann noch dazwischen grätschen wenigstens. Ich musste ihn ja noch ein bisschen runterholen, indem ich sag, Löwenspieler, fahr nie mit. Die nimmt man nicht mit. Weil es so gemein ist. Martin Max.
Ja, da kommen wir gleich drauf. Aber dieser Hashtag, der galoppiert jetzt schon durch Social Media, Alex. Möchtest du etwas dazu sagen?
Ja, auf unsere Community ist Verlass, kann man sagen. Die Hörer haben geliefert. Viele haben den Hashtag schon geteilt, in ihren Posts verwendet, kommentiert, was auch immer. Und es gibt sogar eine Seite, das habe ich gar nicht gewusst. Da hat mich dann ein Hörer drauf hingewiesen. Mölders für Deutschland. Die gibt's
ja,
schon,
die hat Seite. Mein Nachbar gemacht.
Ja, können wir uns gleich zusammentun mit dem. Eine große Kampagne starten. Natürlich, muss man sagen, ist da ein bisschen Augenzwinkern dabei. Also jeder, der jetzt sagt, was will Mölders bei einer EM? Natürlich, aber ganz ehrlich, welchen deutschen Stürmer willst du momentan sonst mitnehmen?
Vor allem ist es ein Charakter, den du mitnimmst. Ein Typ, kein Mitläufer. Der sagt den anderen Nationen auch nochmal, was er von ihnen hält im Notfall.
Ja.
Der schreit sie einfach an auf dem Platz.
Ja.
Und im Notfall bewirft er sie mit Leberkassemmel.
Ja. Und er würde auch den Ball gegen Nordmazedonien reinwuchten können.
Ja. Also.
Ja.
Aus der Werner-Chance hätte Mölders bestimmt mindestens 2 Tore draus gemacht.
Ich muss auch sagen, so ein weißes Trikot, das kaschiert dann vielleicht auch noch so das ein oder andere Röllchen.
Nee, weil er zieht's danach aus.
Darum geht's ja nicht. Fakt ist, Sascha Mölders hat mittlerweile ein Tor mehr geschossen als Schalke 04. er rennt auch Königsblau davon. Es ist einfach beeindruckend, eine Torsicherheit, die der hat. Er steht richtig. Er ist ein Rackerer. Er ist eigentlich so, haben wir ja schon mal gesagt, er ist der Spieler, den liebst du, wenn er in deiner eigenen Mannschaft spielt und du hast ihn abgrundtief, wenn er gegen dich spielt. Mit seiner ganzen Art, mit seinem Auftreten. Aber er ist einfach das Gesicht, das 60 momentan hat. Und das merkt man ehrlicherweise auch in seinen Interviews. Und ich glaube, auch das, wir sollten uns ja nicht immer so viel einig sein, aber dieses Interview hatte schon wieder Kultpotenzial, was Sascha Mölders danach dem 3:1-Sieg gegen Uerdingen gegeben hat. Denn der markante Sportreporter Thomas Wagner hat natürlich dann gesagt, naja, alle haben für 60 gespielt, sie sind wieder dran, Ingolstadt hat verloren, ein perfekter Löwensamstag, oder? Und Sascha Mölders eiskalt. Alles wurscht, was du gesagt hast, weil wir gewonnen haben.
So Oli Kahn-Manier. Ist mir scheißegal.
Ich glaube, ich hätte abgewogen, ob ich die Frage nach dem Spiel gestellt hätte. Natürlich möchtest du die als Journalist stellen. Aber du musst dir auch überlegen, wer da vor dir steht, dem du sie stellst. Der haut die dir zurück.
Ich glaube, dass Thomas Wagner das wollte.
Genau, wollte ich auch gerade sagen, ja.
Das ist so ein alter Hund des Geschäfts und der ist ja auch sehr, sehr direkt und eloquent in seinen Podcasts, unter anderem ja der Audiobeweis, höre ich übrigens sehr gerne, muss ich sagen. Und der wusste genau, wenn ich Sascha Mölders am Mikrofon habe, dann muss ich ihm diese Vorlage geben, weil zu 85% bekomme ich eine Retour, das macht Spaß. Und was er noch gesagt hat, ich bin mit Stolz Kapitän dieser Mannschaft und ich will nur die Spiele gewinnen, als Antwort auf die Frage nach seinen zwei Buden. Sascha Mölders, nimmst du das komplett ab?
Ja klar, der ist so lange im Geschäft. Der weiß genau, was er tut.
Mölders muss mit. Es gibt aber, ja, das habt ihr schon angesprochen, dieses Thema, das Löwentrikot qualifiziert nicht unbedingt direkt für höhere Anstellungen, Nö. Einsätze. Wir erinnern uns an Martin Max, zweifacher Bundesliga-Torschützenkönig, die Legende Max mit der Nummer 9. Einmal 18 Buden, einmal 19 Buden. Und zu was hat's gereicht? Zu einem 7-minütigen Kurzeinsatz in der Nationalmannschaft gegen Argentinien. Ein 0-1. Und dann war das Thema schon wieder beendet. Damals übrigens eingewechselt für einen gewissen Thorsten Frings.
Also für 7 Minuten wird's bei Sascha Mölders auch noch reichen. Gegen Nordmazedonien. Was wäre denn das für eine geile Aktion auch von Jogi Löw? Das muss man jetzt auch mal sagen. Zum Abschied einen Drittliga-Torschützenkönig, wenn er es denn wird, Sascha Mölders, ich glaube, er wird's, zur EM zu nominieren. Das wäre doch ein absoluter Coup. Ich würde es feiern. Und das wird seinen Ruf, ich glaube, viele Fußballfans würden das gerne sehen. Auch Nicht-Löwen-Fans.
Der steht definitiv richtig und kann auch einen Fuß gut hinhalten.
Ja. Und er spielt ja dann für Deutschland, das heißt, ihn mögen wieder mehr. Mhm. Ja. Auch die Gegner von uns eigentlich.
Eben, genau. Der wäre Kult. Der hätte so viel Kultpotenzial.
Ja, und es gäbe sau oft Pizza, Mann.
Ja, und der hätte ein ähnliches cool, Kultpotenzial wie bei der EM 2016 Ruri Gislason. Ein komplett unbekannter aus Sandhausen, Zweitligaspieler, der dann einfach, oh, schau mal, der schaut ganz hübsch aus und plötzlich hat er eine Verdreifachung seines Instagram-Accounts. Ganz ehrlich, ganz Europa würde da gucken, wenn da Entschuldigung, gewamperte Mölders dann dastehen würde mit der Nummer 9 auf der Brust. Und wahrscheinlich in 10 Minuten 2 Buden macht.
Ja, und Mölders Trikot, das Mölders Deutschland Trikot geht wie Sau dann.
Ja, ja, total.
Vielleicht sollten wir 3 Vorreiter sein und uns einfach auf das neue Trikot die 9 mit Mölders flocken.
Ja, eine geile Aktion.
Oder den Hashtag Mölders muss mit.
Ja, genau, Mölders muss mit. Einfach diesen Hashtag weitertragen, liebe Community. Und bei euch ist bestimmt irgendeiner Verrückter dabei, der dieses neue Deutschland-Trikot kauft, mit der 9 und dem Mölders drauf machen lässt. Wie verrückt unsere Community oder wie verrückt die Löwen-Fans haben wir durch ein Video diese Woche gesehen.
Crazy. Glaub mir.
Ich muss an der Stelle ein kleines Dankeschön an den Gilbert vom Löwenradio raushauen, weil der hat mich darauf hingewiesen. Es gibt einen kolumbianischen Löwen-Fan, der sich unser Podcast-Logo als Vorbild genommen hat und es sich auf den Unterarm hat tätowieren lassen.
Jefferson Nieto.
Ja.
Also, Wahnsinn. Und was noch verrückter ist, habt ihr das Tattoo darüber gesehen auf seinem Arm? Die Bruckmandel Löwen Regensburg. Also ich weiß nicht, ob er da irgendwie Ehrenmitglied ist oder so, aber es ist auch skurril, dass irgendein Mann aus, wo kommt er her? Genau, in Kolumbien, irgendwo nördlich von Bogota, hat ein Tattoo der Bruckmandel Löwen Regensburg auf dem Unterarm.
Es ist unfassbar.
Globalisierung at its best. Mhm.
Da gehen die Props wieder raus an Anna.
Mhm. Stimmt, ja.
An unsere Grafikdesignerin Anna.
Anna, du gehst unter die Haut.
Ich würde ja fast sagen, also Alex, du hattest, glaube ich, danach noch mal kurz mit ihr Kontakt. Ist sie auch vom Hocker gefallen?
Ich glaube schon. Also die Reaktion auf meine Nachricht war auf jeden Fall eindeutig. Weiß nicht, ob sie auf dem Hocker gesessen ist da, aber sie war begeistert, ja.
Vielleicht, wir können das Tattoo auch weiterschicken. Es gibt ja zwei nette Herrschaften, die machen ja immer dieses 60-Tattoo-Buch und ich glaube, sie gehen in die zweite Runde.
Stimmt, ja.
Ja, absolut. Also wenn das keine Bewerbung ist. Ja, doch, sollte man darauf hinweisen, sollte man mitnehmen. Nochmal zu Sascha Mölders, der Hashtag Mölders muss mit, sollte auf alle Fälle noch viel weiter gestreut werden. Und wir wollen eine Einladung oder ein Angebot aussprechen an Sascha Mölders. Erstens natürlich eine Einladung hier an den Stammtisch des Giesinger Bergfests und wir machen ein Leberkäs-Angebot. Sollte Jogi Löw es wirklich ernst machen und er nimmt Sascha Mölders mit, dann verspreche versprechen wir, es gibt so viele Leberkass-Semmeln von uns für Sascha Mölders, wie er Tore geschossen hat in dieser Saison.
Du hast mich nicht gefragt, der schießt noch endlos Tore bei so einer Wette.
Wahnsinn, ja, das ist hört sich doch gut an.
Ich schmier sie ihm sogar noch selber, wirklich.
Und wir fahren sie ihm nach Hause.
Und die muss er dann alle auf einmal essen, oder?
Das filmen wir dann einfach.
Cool, das hört sich irgendwie nach Jumbo-Schreiner an, irgendwie so. Er kann 30 Leberkass-Semmeln in einer Stunde
aber essen. Aber habt ihr gesehen, oder? Er ist auch ein sehr guter Ehemann. Er hat ja Pizza mit nach Hause gebracht von Lotte. Oh.
Also Sascha, wenn du das hörst, herzliche Einladung zum Stammtisch. Und wie gesagt, sollte das klappen mit der EM, dann gibt's von uns Leberkass-Semmeln en masse. Zusätzlich on top.
Und Weißbier geben wir auch noch aus. Das zahle ich aus der eigenen Tasche.
Ja, so machen wir das. Ja, 3-1 für die Löwen in, das hätte ich schon weiter gesagt, in Uerdingen. Nein, in Lotte.
In Lotte.
In Lotte. Volle Lotte. Laune ist gut, aber wir wollen ja auch einen Blick, wir schwelgen schon in Martin-Max-Erinnerungen. Es ist eigentlich Zeit für unseren ganz kurzen emotionalen Rückblick. Und die Community-Frage, die hat schon wieder auf die Emotionsdrüse gedrückt.
Oh ja. Alex hat dieses Mal den Post rausgehauen. Wir haben gefragt, was war euer erstes Mal beim Löwen quasi?
Das klingt so dermaßen doppeldeutig an, ja. Können wir das auch mal sauber formulieren?
Ja, wann unsere Community das erste Mal beim Löwen im Stadion war. So, wann diese Liebe rausgekommen ist. Und einen Post, den behält quasi der Alex, weil der hat uns in unserer privaten WhatsApp-Gruppe drum angebettelt, diesen vorlesen zu dürfen. Und der ist wirklich sehr lang. Aber wir haben echt ganz coole Sachen bekommen. Sehr gut hat mir gefallen. Lasst es mich suchen kurz. Florian Büchner war beim legendären Derby, als die Anführungszeichen Rummelfliege nach der Watschen gegen Hofeditz und vom Platz flog. In der gleichen Saison das legendäre Nebelspiel gegen den HSV. Da hat man ab der Halbzeit jenseits der Mittellinie nichts mehr gesehen und in der 91. rutscht der Kohlhäufel mit dem Ball zum 2:2 ins Tor auf deiner Seite. Das spricht mir total aus der Seele jetzt. Katharin Isabel ist gebürtiges Nordlicht, war natürlich noch nie auf einem Heimspiel von den Löwen, ist nur auswärts unterwegs. Aber sie erinnert sich immer an das eine Spiel, wo sie mit ihrem inzwischen verstorbenen Papa leider damals 96 gegen 60 angeschaut hat. Und der junge Benny Laut ist aufs Tor zugelaufen. Hier ist er wieder. Und sie hat sich gedacht, der Junge, der behält doch die Nerven nicht. Die kann er doch noch nicht haben. Aber wer Benny Laut kennt, der weiß, der Ball war drin. Auf Twitter hat uns einer geantwortet und der ist Löwen-Fan geblieben. Finde ich auch krass. 1977 nach dem Wiederaufstieg gegen Schalke im Oli. Erstes Auswärtsspiel nach Duisburg. Dann im Sonderzug. Und ihm wurde das Geld und die Karten aus dem Portemonnaie geklaut.
Wow. Okay.
Ist uns aber treu geblieben. Und boah, es war so viel, wirklich.
Wahnsinn. Es war wirklich, also die Rückmeldungen viel. Waren Wahnsinn. Ja, Respekt. Ja. Respekt an alle.
Es haben sich aber auch sau viele Söhne bei ihren Vätern bedankt, dass sie 60er geworden sind. Und einer hat auch geschrieben, ich finde jetzt gar nicht mehr, wer es war, aber ich fand's so geil, weil er war wohl bei einem Spiel der Löwen gegen den HSV, gegen Hertha. Und er war quasi in der Hertha-Kurve. Sein Vater wollte wohl, dass er Berlin-Fan wird. Und er hat dann die Anzeigetafel der Löwen gesehen und die Fanschar darunter, die Hymne gesungen haben und das Fahnenmeer und die Schals. Und dann hat er sich mit 4 Jahren gedacht, da will ich stehen und nirgends anders. Mein Dad hat mir immer beigebracht, wenn du das eigenständige Denken beginnst, dann wirst du 60er. Wenn du nicht eigenständig denkst, gehörst du anderen Vereinen in München an. Der war mit 4 schon sauwief, der Typ.
Ja, ja. Aber das ist tatsächlich so dieser geflügelte Satz und den hörst du auch immer wieder. Also das ist so eine Münchner Weisheit, glaube ich. Also zumindest auf der blauen Seite Münchens.
Ja.
Achso, Alex, ich spiele dir jetzt den Ball für dein Lieblingsstatement zu.
Ja, da geht's auch um die Geschichte Vater-Sohn. und erstmals im Stadion. Simon hat uns geschrieben bei Instagram, wirklich eine sehr, sehr tolle Nachricht. Ich hatte echt Gänsehaut beim Lesen und ich würde es jetzt einfach gerne vorlesen. Das ist fast schon Prosa und ich glaube, das ruft Bilder hervor, die wir alle nur, ja, die wir sehr vermissen, glaube ich auch. Simon schreibt: Es war vor ziemlich genau 27 Jahren im Grünwalder gegen Bayer Uerdingen, schließt sich der Kreis zum letzten Wochenende. Endstand 0:0. Ich war 6 Jahre alt und mein Vater hat mich mitgenommen. Freitagabend, Flutlicht, 27.000 im Stadion. Das hat mich beeindruckt. Diese bedingungslose Unterstützung, die legendäre Blockfahne unter der Anzeigetafel. Seitdem bin ich ein Löwe. Und jedes Mal, wenn ich am Spieltag vor diesem Berg stehe, diese legendären Flutlichtmasten in den Himmel ragen, dann stellt's mir die Haare auf. Ich hoffe, wir können das bald alles wieder erleben. Der Papa ist mittlerweile in Rente und sitzt daheim vor seiner jungfräulichen Dauerkarte. Ein Trauerspiel. Grüße Simon, geiler Stammtisch, so ist die Zeit ein wenig erträglicher ohne Stadionbesuch. Auf die Löwen.
Also mir stellen sich die Haare auch gerade auf, kann ich nur sagen. Also Gänsehaut pur und da ist ein Talent da, das so plastisch zu beschreiben. Also das ist ein Bild, glaube ich, das jetzt jeder, der jetzt gerade diesen Podcast hört, so vor sich sieht.
Ja, es wird hoffentlich bald wieder möglich sein. Ja.
Ich glaube, darauf müssen wir einen kleinen Schluck Bier trinken.
Ja, bitte. Auch die Löwen in die Runde. Ja. Also nochmal danke auch für die zahlreichen Beiträge und an Simon für dieses wirklich tolle Bild, das du da gezeichnet hast. Wir haben ja über unsere ersten Stadion oder unsere Löwenwiege, sage ich mal, so ein bisschen ja auch schon mal gesprochen gehabt in Folge 1. Ich habe nach einem elterlichen Gespräch rausgefunden, dass ich tatsächlich davor schon mal im Stadion gewesen bin. Und das war wohl auch im Grünwalder. Es muss ein 1:1 gegen den MSV Duisburg gewesen sein, Grünwalder Stadion. Und war wohl kurz vor diesem Erlebnis bei mir mit Opa im Olympiastadion. Mei, da war ich halt ein bisschen jünger, aber Fakt ist, das ist eine Kultstätte da halt einfach. Ne? Einmal angefixt, das war's.
Ich habe die Besuche auch nur in bester Erinnerung. Also der Park schon davor, du schlenderst da durch den Olympiapark und dann ist das Stadion ja so leicht in die Erde eingelassen, wenn ich mich recht erinnere. Und du gehst so die Treppen runter. Es war schon besonders. Mein erstes Spiel, ich habe es extra nochmal recherchiert, 13. Mai 2000, 33. Spieltag gegen Hertha BSC. 47.800 Zuschauer, die Löwen waren kurz davor, in die Champions League Quali einzuziehen, wir erinnern uns alle, und sie haben gewonnen, 2:1, Eigentor, Berliner Eigentor eröffnete das Spiel, Martin Max, da haben wir ihn wieder, traf zum zweiten für die Löwen, und auf Berliner Seite traf Ali Dai zum Anschlusstreffer. Und ich habe das ja in Erinnerung, das Spielfeld war gefühlt 100 Meter weit entfernt, das war irgendwie ewig weit weg, aber trotzdem hat es mich geprägt. Es war einfach geil. Und ich war dann immer wieder im Olympiastadion und war sogar beim letzten Spiel der Löwen bisher im Olympiastadion gegen Köln, zweite Liga, 0:0. Wirklich ein Grottenkick. Ich habe es noch echt bildlich in Erinnerung. Mein Papa, ein Freund von mir, der Timo, und sein Papa waren wir gemeinsam im Stadion. Ich glaube, Gegengerade müsste das gewesen sein. Es war relativ leer um uns herum. Und zwei oder drei Reihen vor uns saß ein, ja, ich würde es jetzt mal sagen, ein klassischer Meckerrentner. Und es war wirklich, ich bin Migräne geplagt. Und es war wirklich die erste Erinnerung, die ich an eine Migräneattacke habe. Und ich glaube, das hängt ganz unmittelbar mit diesem Mann zusammen, der da vor uns saß. Der hat nämlich über 90 Minuten aufs Feld gebrüllt, ohne Ende. Und sein Satz, den er immer wieder gerufen hat, Michael Kolomaschnik, damals Stürmer der Löwen, Kolo, Bewegung! Und das aber in Dauerschleife. Und ich kann mich an einen ganz, ganz bösen Blick von Matze Lehmann erinnern, der da auf der Seite runtergelaufen ist und stehen geblieben ist und dem wirklich einen finsteren Blick zugeworfen hat. Und also wirklich, es war unerträglich. Nicht nur das Spiel, sondern auch der Mann.
Aber wären wir heute nicht froh über solche Typen bei einem Geisterspiel?
Stimmt, ich schon. Ja. Bevor wir aussteigen aus unserer Stadionnostalgie, Alex, bei dem Spiel war ich auch und ich erinnere mich, dass die Stadionkassen überlaufen waren, weil so viele Leute dann doch noch spontan das letzte Löwenspiel und dann Zeltdach sehen wollten. Aber ich hatte ein ähnliches Rentnererlebnis tatsächlich auch im Olympiastadion. 60 gegen Bielefeld, ein 5:0. Unfassbar, also tolles Spiel. Und ihr kennt doch diesen Effekt Sitzplatz. Wenn eine Großchance passiert, dann steht man auf. So quasi Jubelstellung.
Ja.
Ich hatte aber ein renitentes Rentnerpaar hinter mir und als dann ein Löwenspieler aufs Tor zugelaufen ist, relativ unbedrängt, bin ich natürlich aufgestanden. Plötzlich spüre ich eine Hand auf meiner Schulter, die mich nach unten reißt. Das war dann dieses grimmig schauende Rentnerpaar. In dem Moment fällt dann aber das Tor auch noch. Und der Ärger über dieses Rentnerpaar war dann größer als der Torjubel und die standen dann zum Tor, standen sie dann tatsächlich doch auf und haben mit ernster Miene applaudiert.
Ja.
Tja, die haben Spaß am Leben gehabt.
Total.
Ja, ich kann mein erstes Spiel gar nicht mehr, ich weiß es nicht. Ich bin ja auch die Frau in dieser Runde. Und ich bin Einzelkind. Ich hatte gar keine andere Wahl. Ich musste immer mitgehen. Ich war ja quasi, also mein Dad ist ja auch Fußballfan. Ich wurde ins Stadion schon geschliffen, wie jeder andere Junge auch. Und das ist auch gut so. Und mir ist es auch wurscht inzwischen, was mein erstes Spiel war, weil da habe ich wahrscheinlich noch Brei gegessen und habe nicht verstanden, was Bier ist und alles Mögliche. Aber es war richtig. Und ich würde es genauso machen. Ich würde es genauso machen. Meinem zukünftigen Ehemann, Freund, keine Ahnung, der fernab am Horizont irgendwo noch ist, ja? Der soll dieses Balg sich schnappen und in dieses Stadion gehen, wo der Löwe spielt. Und mir ist wurscht, wo er spielt. Hauptsache, er geht mit dem oder der in dieses Stadion rein, wo 60 spielt.
Anja, ich glaube, Alex und ich können dir ein Versprechen abnehmen. Wir helfen.
Ja.
Wir helfen ganz uneigennützig.
Nicht in jeder Formation.
Nein, ich meine, wenn das Kind schon auf der Welt ist. Okay. Ja,
kommen wir jetzt da wieder raus.
Okay, wir wechseln einfach das Thema abrupt jetzt.
Wo wollten wir denn hin? Wir wollten einen Blick auf den Kader des TSV 1860 München werfen, denn wir sind jetzt endgültig in der Crunch-Time der Saison angekommen und egal, in welche Richtung es jetzt geht, können wir gleich nochmal kurz drüber reden, ob es doch dritte Liga oder vielleicht sogar doch zweite Liga wird. Viele Weichen für die neue Saison sind schon gestellt worden. Wir haben die Vertragsverlängerung von Semih Pekka hier angesprochen. Sascha Mölders bleibt. Aber es gibt natürlich noch ein paar Verträge, die auch auslaufen. Und das sind teilweise sehr, sehr interessante Leute, wo wir dann vielleicht mal ganz kurz drüber reden sollten. Also, die Verträge laufen aus von Dennis Erdmann, von Keanu Staude, von Matthew Durrance, von Fabian Greilinger, von Leon Klaassen und von Ahana Akboho. Und Georgi Schinkeli, aber der hat es bis jetzt noch nicht so viele Einsätze gehabt bei 60.
Und Quirin Moll, aber da haben die Vereinsverantwortlichen ja schon gesagt, dass sie ihn nicht fallen lassen werden.
Aber so, da läuft ein bisschen was aus. Und ich würde jetzt einfach mal aus meiner Sicht sagen, wichtig oder sehr, sehr sinnvoll, die Verträge zu verlängern, wäre auf alle Fälle mal ein Fabian Greilinger und auch ein Klaassen, den ich noch nicht
ab. Ja. Aber ich bin gerade ein bisschen überrascht. Alle anderen haben Vertrag für die nächste Saison.
Zumindest noch bis 2022.
Das ist ja Wahnsinn.
Dann steht ja ein super Konstrukt eigentlich.
Oh ja. Das war mir jetzt gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Ich dachte, da liefen sehr viel mehr Verträge aus. Das ist ja sehr genial.
Das dachte ich auch. Na, aber deswegen ist es ja auch nicht so uninteressant zu sagen, naja, wo geht denn jetzt die Reise nach der Saison hin? Und da werden noch einige Gespräche geführt werden. Aber ich glaube, wir können jetzt schon mal festhalten, noch nie stand ein Löwengerüst für die neue Saison so früh eigentlich schon fest. Oder zumindest können wir uns kaum dran erinnern.
Ich kann mich gar nicht daran erinnern.
Es war doch immer ein Hängen und Würgen, oder?
In den letzten Jahren auf jeden Fall.
Ja, ja, spricht auch für die Arbeit der Verantwortlichen, muss man auch klar sagen. Also sehr viel Weitsicht dabei. Und wie gesagt, also ich bin jetzt fast schon perplex, dass da so viele Leistungsträger auch nächste Saison gebunden sind. Weil auch Fabian Greilinger muss bleiben, wird, glaube ich, auch bleiben. Fabian ist sehr, sehr verbunden mit dem Verein. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der wechselt. Bei Leon Klaassen weiß ich es nicht, wie der so denkt. Aber ja, Keanu Staude muss ich noch ein bisschen beweisen in den nächsten Spielen. Er ist auf einem sehr guten Weg, ja, absolut. Dennis Erdmann bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen, ehrlich gesagt. Er hat halt immer wieder diese Aussetzer drin. Er war jetzt lange Zeit stabil. Jetzt ist er mit seiner roten Karte ist er jetzt wieder, ja, hat er sich seinen Stammplatz wieder zunichte gemacht. Vorher war er wirklich, da hat er eine Phase gehabt, wo er echt gut war. Aber also ein Fan von Dennis Erdmann bin ich ehrlich gesagt nicht.
Und dann hast du halt einfach einen Niklas Lang, der momentan ziemlich Werbung auch in eigener Sache macht, ne?
Ja, eben.
Und du musst immer auch so ein bisschen auf das Gesamtkonstrukt einfach gucken, ne? Also es ist trotz allem, 60 geht's gerade einigermaßen gut, aber es geht trotzdem hier auch um jeden Euro und das solltest du dir genau überlegen.
Ja? Ja.
So ehrlich muss man schon sein. Aber Dennis Erdmann, ja, ich glaube, da gibt's viele unterschiedliche Meinungen.
Ich mag ihn halt als Typ schon, gell?
Ja, er bringt eine.
Ich mag, dass er halt einfach direkt ist. Er ist bissig. Er kann zu seinen Fehlern stehen, wenn er die gemacht hat. Er hat kein Problem damit, wenn wir hingehen oder wenn Journalisten hingehen und Fans hingehen und sagen, Alter, jetzt hast du aber wieder Bockmist gebaut. Ja, der gibt's zu. Und das ist für mich die größte Eigenschaft eines Menschen, zu sagen, ja, fuck, ich habe einen Fehler gemacht.
Aber im besten Fall muss er diese Fehler gar nicht zugeben, weil er keine
natürlich Fehler macht. Muss, genau. Aber ich finde ihn als Charakter wichtig als Spieler. Also solche Typen sind wichtig, weil die auch Jungen Selbstbewusstsein und solche Sachen beibringen können.
Die große Frage ist bei Dennis Erdmann, was möchte er selber? Ich glaube, das er ist sich wahrscheinlich auch noch nicht hundertprozentig sicher, wäre jetzt mein Bauchgefühl. Der Vertrag läuft aus. Er hat, glaube ich, zuletzt auch mal gesagt, naja, vielleicht ist Ausland auch nochmal eine Option. Das muss er für sich entscheiden.
Ja.
Er hat es letztendlich auch so ein bisschen in der Hand. Ne? Der Vertrag läuft aus, also er hat jetzt im Grunde alle Freiheiten. Und dann kommt es natürlich darauf an, was sagt Michael Köllner? Wie plant er? Wir werden es sehen. Aber ansonsten ist das Grundgerüst für nächste Saison. Da, also nächste Saison wird es dann nochmal spannender, laufen nämlich deutlich mehr Verträge aus. Unter anderem, naja, Sascha Mölders, aber das ist klar. Er denkt von Jahr zu Jahr mit seinen mittlerweile jetzt 36 Jahren. Aber dann laufen auch Verträge aus von Stefan Saiger, von Stefan Lex, von Mirvay Biancardi, von Richie Neudecker, von Marco Hiller, von Dennis Dressel.
Das ist übrigens der Vorletzte, den du genannt hast, ist meine größte Sorge.
Marco Hiller?
Ja. Weil da werden viele Vereine ein Auge drauf spechten, falls es bei denen mit den Keepern nicht klappt. Weil der hat richtig Potenzial, ist ein guter Typ. Ja. Ist für mich.
Mhm. Aber der weiß
da
auch,
werden schon er 60 hat. Natürlich weiß er das. Aber
klar,
wenn es
Fußball
nicht hochgeht,
ist nicht mehr so romantisch, wie man sich's vorstellt. Ja.
So ein junger, er ist auch noch ein junger Spieler. Natürlich will der hoch. Und das würde ich jedem verzeihen. Natürlich.
Und da kommt das, was wir im Gespräch mit Kai Bülow aus Folge 4 hatten. Wenn du offen und ehrlich mit deinen Gedanken umgehst, wenn da keine Hängepartie ist, sondern wenn du ganz klar sagst, pass auf, das ist jetzt mein Karriereplan, ich bin dankbar, ich fühle mich als Löwe und dann ist ihm keiner böse.
Nein, aber deswegen ist trotzdem Feinjustierung in der weiteren Kaderplanung gefragt, dass wir auf lange Sicht solche Spieler halten können. Wie oft haben wir es verbockt, dass wir junge Spieler gehen lassen, überall hin, schau, wo die alle sind. Jetzt sind wir da, und also in der dritten Liga. Wir können alles irgendwie leiten, wenn wir schlau damit umgehen.
Ja, also es müssen auf alle Fälle die Weichen gestellt werden, auch gerne mit Vertragsoptionen, aber es darf dir halt nicht passieren, dass dir solche Juwelen dann vielleicht sogar ablösefrei durch die Lappen gehen. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und das Beste wäre natürlich, du springst eine Liga höher.
Das wird vieles einfacher machen.
Das würde vieles, vieles einfacher machen. 60 hatten einen guten Lauf, aus den letzten 4 Spielen 10 Punkte geholt. Wir haben schon gesagt, da der Gewinner des 30. Spieltags heißt 60 München. By the way, mir drehen sich ja die Zehennägel auf, wenn in den Medien von 1860 gesprochen wird.
Ja, es ist 60. Es ist gesprochen einfach nur 60.
60
1860 München. Sagt keiner. Ja.
Ja. Aber 18, aber wir sind doch nicht bei der Kasse im Supermarkt.
Wir haben aber auch schon Rüffel bekommen, ganz am Anfang mal, weil wir immer vom Löwen reden. Der Löwe. Ich glaube, ich habe schon mal kurz angesprochen. Ich habe mich darüber mit Stefan Schneider nämlich mal ausgetauscht. Und der hat mich in dieser Sichtweise, die wir vertreten, auch bestärkt, dass es der Löwe ist. So brüllt der Löwe. Wir sind die Löwen, wenn wir von unserer kompletten Gemeinschaft reden. Dann ändert sich vielleicht die Sichtweise ein bisschen. Deswegen haben wir das für uns auch so vollzogen. Deswegen sprechen wir über den Löwen.
Ich sag die Löwen, aber das ist jetzt, ich würde es einfach synonym benutzen, würde ich sagen.
Ja, meine Güte, am Ende des Tages geht's um 60.
Eben. Münchens große Liebe. Einigen wir uns auf das.
Genau, und lasst uns einen kleinen Blick vorauswerfen. 60 spielt am kommenden Samstag gegen den SC Verl. Die Tabellensituation ist ziemlich kurios. Die ersten drei haben die Punkte 57, 58, 59. Ja, ist ja wohl klar, wer da vorne noch rein muss, oder? Sechs Punkte Rückstand hat 60 auf Platz Nummer 3. Da liegt der FC Ingolstadt. Ingolstadt spielt ebenfalls am Samstag gegen Bayern 2. Das ist kein einfaches Spiel. Dann auf Rang 2 ist Hansa Rostock. Die liegen 7 Punkte vor 60. Und da kommt's zum Duell der formstärksten Teams momentan, nämlich Rostock gegen Magdeburg. Auch da können Punkte liegen bleiben. Dynamo Dresden spielt in Haching. Haching, vor einer Stunde haben die 0-1-1 gespielt gegen 10 Kölner.
Aber richtig am Ende noch den Ausgleich bekommen.
Ja, dann gibt's noch interessante Spiele, Saarbrücken gegen Türkgücü. Und Wien-Wiesbaden, gucken wir mal schon nach, gegen wen spielen denn die eigentlich? Die spielen in Meppen. Auch nicht unbedingt das leichteste Pflaster. Also auch da können Punkte liegen bleiben, aber wenn wir jetzt mal, natürlich muss der Löwe erstmal auf sich selber gucken. Und Verl ist nicht zu unterschätzen. Die spielen für einen Aufsteiger auch eine sehr, sehr starke Saison. Die haben übrigens den aktuell stärksten Angriff der Liga. Ein Tor mehr geschossen als 60. Das Hinspiel war ein 1-1. Auch das war nicht, das war umkämpft.
Aber Verl, richtig gut.
Ja, Verl hatte auch dieses Stadionproblem, die müssen immer mal wieder in Paderborn spielen, weil das eigene Stadion ja eigentlich nicht für die dritte Liga zugelassen ist. Angesichts der Geisterspiele dürfen sie ein paar Spiele dann doch daheim machen. Das Spiel damals gegen 60 war in Paderborn. Aber Verl momentan 6 Punkte hinter 60. Also das ist ein Spiel gegen einen direkten Kontrahenten um Platz 4. Und haben wir schon gesagt, das ist das große Ziel. 60 muss und will das DFB-Pokal-Ticket lösen. Das heißt, Minimum Platz 4 muss gesichert werden. Der ist momentan gesichert. Man hat ja 5 Punkte Vorsprung auf Saarbrücken. Aber Verl, ja, das wird, wir wollen nicht overpacen. Das wird ein schweres Spiel, ein richtig schweres Spiel.
Ja. Aber jetzt muss man wirklich mal Butter bei die Fische. Natürlich, wenn du jetzt auf die Tabelle schaust, du kommst ja gar nicht umhin, natürlich Platz 4, Minimalziel und so, aber du kommst ja gar nicht umhin, nochmal zu träumen. 6 Punkte auf Ingolstadt, um 19 Tore ist das Torverhältnis besser im Vergleich zu Ingolstadt. Das heißt, bei Punktgleichheit, die ja möglich ist, bist du wohl, also höchstwahrscheinlich vor Ingolstadt am Saisonende. Und wenn du das Ingolstädter Restprogramm anschaust, da kommt's 4 Spieltage vor Schluss zum direkten Duell gegen Hansa Rostock. Die nehmen sich gegenseitig Punkte weg, spielen noch gegen Zwickau, die relativ formstark sind, Duisburg, die hinten drin stehen, unbedingt gewinnen müssen, Saarbrücken auch kein einfacher Gegner. Die Rechnung ist ganz einfach, denn am letzten Spieltag geht's direkt gegen die Löwen. Das heißt, du musst in den nächsten 7 Spielen 3 Punkte mehr holen als Ingolstadt. Und dann hast du es am letzten Spieltag selbst in der Hand, die zu überholen. So einfach ist es in der Theorie. In der Theorie wohlgemerkt.
In der Theorie. Aber ist es nicht einfach Nervenkitzel pur, den der Löwe schon wieder verursacht? Einfach, ja, dass die Hoffnung, wenn es läuft, bis zum letzten Spieltag schon wieder da ist.
Ja.
Anja, wie geht's denn dir?
Ich mag euch ja so gern. Aber aus mir spricht immer der eigene Sportler. Und ihr habt mich schon so gerügt in dieser Woche nach dem Spiel, dass ich gesagt habe, leck mich am Arsch, und hätten sie da gegen Lübeck nicht die Punkte liegen lassen und da gegen Duisburg nicht, dann wäre das schon fast geritzt, ja. Ich tarotte da schon ab und an nach, weil ich natürlich auch immer selber weiß, so wenn ich meine Liga anschaue, wo habe ich die Punkte liegen lassen, wo reicht es am Ende nicht. ich bin kein Schwarzmaler und ich bin auch jemand, ich träume gerne, ja. Und ich bin immer hinter 60. Aber wisst, meine Grundeinstellung ist so ein bisschen, ich stapel lieber tief, weil dann bin ich nicht so traurig, wenn es am Ende nur Platz 4 ist. Aber spinnst du, schmeiß ich eine Riesenparty, wenn es Platz 3 wird oder 2, ja?
Also ich möchte gar nicht wissen, was hier beim Giesinger Bergfest los ist, wenn da das Unwahrscheinliche noch passiert. Stellt euch darauf ein, es könnte etwas nuscheliger werden.
Und lauter.
Wir sind in der Nachspielzeit und das ist, wie ihr mittlerweile ja wisst, das ist Alex-Terrain. Denn es ist mal Zeit für den neuen Alex Allstar, aber zuerst lösen wir den alten auf. Und ich bin stolz.
Du hast es erraten.
Wir müssen ja dazu sagen, der Alex gibt uns ja keine weiteren Tipps, der Anja und mir. Anja und ich sind immer noch auf uns alleine gestellt, aber ich bin der festen Überzeugung, dass ich ihn weiß.
Manchmal darfst du auflösen.
Manchmal spicke ich bei den ganzen User-Nachrichten.
Ja, ja. Das ist einfach. Übrigens, es haben wieder so viele gelöst. Ich dachte, es wäre echt schwer diese Woche, aber diese Freaks im besten Sinne da draußen, die haben mich wieder mit Nachrichten und Antworten zugeballert und ich glaube, Trefferquote von 100%. Also das ist echt Wahnsinn.
Alex, sag doch nochmal deine drei Hinweise und dann möchte ich lösen.
Du darfst jeden Hinweis gleich auflösen, würde ich sagen. Er wechselte von Blau-Weiß zu Weiß-Blau.
Er wechselte von Schalke zu 1860 München.
Das ist korrekt. Zweiter Hinweis, er hat mittlerweile öfter gegen 60-2 gespielt, als er in seiner aktiven Profikarriere Tore geschossen hat.
Ich weiß jetzt auswendig nicht, wie viele Tore er geschossen hat, aber es waren ja eh nicht viele.
Nee, es waren glaube ich 5 oder so und 6 Mal hat er schon gegen 60-2 gespielt. Mit welchem Verein, Flo?
Das hat er in Dachau gemacht.
Das ist richtig. Und mit welchem Bruder eines Ex-Löwen spielt er in Dachau zusammen und wessen Trainer ist er da?
Er ist der Teamkollege von Bruder von Kevin Volland.
Das ist schon wieder richtig.
Und damit heißt der Alex Allstar Fabian Lamotte.
So, richtig. Wer erinnert sich nicht? Er hat eine sehr kurze Zeit bei den Löwen gehabt. Auch ja, ist jetzt nicht unbedingt als Leistungsträger hervorgetreten. Aber er war mal bei den Löwen. Und dann ist er irgendwann zurück in den Amateurfußball gegangen und ist mittlerweile in Dachau durchaus erfolgreich, spielt dort Bayernliga Süd, immer so im Mittelfeld, glaube ich, hat vor ein paar Jahren auch eben den Aufstieg aus der Landesliga geschafft mit denen und ist jetzt da, geht auf die 40 zu, ist quasi so der Sascha Mölders von Dachau.
Man muss dazu sagen, weil Dachau hat ja auch eine Lokalrivalität zwischen dem ASV Dachau und TSV 1865 Dachau.
Stimmt.
Und er spielt natürlich beim TSV.
Natürlich. Mhm. Aber jetzt unterschlagen, aber das ist ja eh klar.
Von TSV. Der Vollständigkeit halber.
Ja, das ist klar.
Ich muss ja aufpassen. Meine Großeltern haben sehr, sehr lange in Dachau gelebt und da musste man aufpassen, von welchem Verein man spricht. Mhm.
Okay, wow.
Ja, so, Zeit für den neuen Alex Allstar und ganz ehrlich, ich glaube, der Alex haut uns jetzt eine Keule um die Ohren, weil ich glaube...
Ja, ich bin gespannt, wahrscheinlich in dem Moment, in dem ich jetzt die Frage vorlese, kommt die erste Antwort schon wieder rein, so wie ich unsere Hörer kenne. Aber gut, mal schauen. Ich habe Ihnen versprochen, dass es schwerer wird. Mal schauen.
Ob Sie challengen dich.
Ja, challenge accepted. Erster Hinweis. Mein Alex Allstar trägt einen Zweitnamen, der zugleich auch der Name eines Vereins ist, gegen den die Löwen einst im UI-Cup gespielt haben. Notiert?
Zweiter Hinweis. Er feiert sich jetzt schon selber. Ja.
Zweiter Hinweis. Er hat in seiner Karriere nur für 3 Vereine gespielt bzw. später gearbeitet. Und, ist vielleicht der wichtigste Hinweis, er ist WM-Torschütze.
Da gibt's jetzt nicht so viele, glaube ich. Kurze Nachfrage, hat er dieses Tor geschossen, als er bei 60 unter Vertrag stand? Oder hat er generell mal bei einer WM getroffen?
Ja, das wäre Tipp 4. Gibt's
das kann
nicht,
ich jetzt weder bestätigen noch dementieren. Ja. Nein, sage ich nichts dazu.
Aber nein, ich glaube, es ist nicht der nächste Woche mit uns am Mikro sitzt dieses Mal.
Der ist es sicher nicht, nee. Wer ist es denn, der nächste Woche bei uns im Studio ist?
das wäre schon, nein, also da können wir definitiv sagen, das ist er nicht, aber wir dürfen einen kleinen Cliffhanger machen, denn, naja, was heißt Cliffhanger, wir können es auch ankündigen.
Natürlich können wir es ankündigen.
Folge Nummer 6 ist ja direkt, unmittelbar vor dem Derby.
Stadtderby.
Stadtderby gegen Türkgücü München. Das Rückspiel, bei dem Türkgücü Heimrecht hat und wo der Löwe wieder nach, kurz nachreden, nach 16 Jahren.
Ja. The Return of the Lion.
Mal schauen, ob der Meckerrent auch zurückkehrt. Vielleicht findet er den Platz.
Ich lasse ihn nicht rein.
Nein, 60 spielt gegen Türkgücü München im Olympiastadion und wir haben, Anja, du hast mal so schön gesagt, wir haben Zusagen von Hochkarätern. Aber da, also, dass ein Gast so mit wie die Faust aufs Auge, wie Arsch auf Eimer passt, das, also, das geht nicht besser. Denn, liebe Anja, wer ist beim Bergfest zu Gast?
Wir präsentieren nächste Woche Alex Schmidt.
Ex-Löwentrainer und
Ex-Türkgücü-Trainer.
Also, der kann uns wahrscheinlich alles sagen, was in diesem...
Vor allem kennt er die Mannschaft aus dem FF.
Oh ja.
Der hat auch noch die Winterneuzugänge alle als Trainer erlebt, soviel ich weiß.
Also könnte durchaus vorkommen, dass Michael Köllner in der Spielvorbereitung unseren Podcast hört, weil Alex Schmidt hier im Giesinger Bergfest den Matchplan von Türkgücü München verraten wird.
Alex, du schickst dem Kölner den einfach.
Das mache ich.
Ja.
Ich glaube, es wird richtig interessant nächste Woche.
Es wird richtig interessant. Ich freue mich wie ein Schnitzel drauf. Ihr dürft euch auch drauf freuen. Ich habe mich übrigens auch sehr auf diese Runde gefreut. Ich habe euch vermisst über die letzte Woche.
Oh.
Findest du, wir gehören etwa schon an deinen Ostertisch?
Also zumindest hört ihr an meinen persönlichen Fußballstammtisch.
Besser wird's nicht.
Nein, besser wird nichts. Mach mal einen Deckel drauf auf Podcast Folge 5 vom Giesinger Bergfest, bevor wir jetzt nochmal richtig sentimental werden. Wir waren ja heute schon ein bisschen sentimental und deswegen gehen wir jetzt aus der Kneipe raus, gehen die Tegernseer Landstraße entlang. Die einen steigen in die Tram mit blauen Schals, die anderen gehen in die U-Bahn-Stationen und dann fahren wir nach Hause. Aber das Schöne ist, in einer Woche treffen wir uns in derselben Borzen wieder und feiern das Giesinger Bergfest damit Folge 6. Dann hocken ich, der Flo, die Anja und der Alex wieder zusammen und wir philosophieren über Münchens große Liebe. Und das machen wir, indem wir uns an eine Regel halten. Wir bleiben alle löwenslänglich blau, vor allem beim Giesinger Bergfest. Bis zum nächsten Mal an diesem Stammtisch.
Servus.
Ciao.